herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschonergemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, guten Morgen nochmal. Ich freue mich wirklich, dass ich heute hier bin. Das ist richtig schön. Jetzt weiß ich nicht, ob ich beim Sie bleiben soll oder ob ich, wie das hier normal ist, oder ich würde jetzt einfach, also ihr. Okay, gut. Wir haben ja jetzt schon gehört, es geht heute um Kinder. Lustig. Es geht um Kinder. Und ich finde es richtig cool, dass hier auch so viele Kinder da sind. Das ist mir, wie ich im Sommer schon mal hier war, auch schon aufgefallen, dass hier viele Kinder rumwuseln und es einfach auch Leben reinbringt. Und das finde ich richtig schön. Wenn ich so an meine Kindheit denke, fallen mir zuerst immer die peinlichen Situationen ein. Die peinlichen Situationen für meine Eltern vor allem. Die mir dann irgendwann immer wieder mal so aufs Butterbrot geschmiert werden. Oder meine Mama mir erzählt, ja, weißt du noch, damals, als du mit ein paar Freunden beim Nachbar im Garten einen Weihnachtsbaum ausbuddeln wolltet. So, also wir sind tatsächlich losgezogen und wollten einfach einen Tannenbaum ausgraben, weil wir einfach einen Weihnachtsbaum haben wollten. Oder andere peinliche Situationen gab es genug. Jetzt im Sommer, hatte ich ja erzählt, war ich in Uganda. Da habe ich eine Zeit lang in einem Kinderheim mitgearbeitet auch. Und ich war total beeindruckt von diesen Kindern. Das waren Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren oder so. Und ich war immer wieder total beeindruckt. Die haben mich dort empfangen. Also wenn die Kinder nicht da gewesen wären, hätte ich mich nicht so schnell wohlgefühlt. Aber dadurch, dass die direkt auf mich zukamen, mich gleich Onkel genannt haben, das ist übrigens ganz normal in Uganda, ist eigentlich nichts Besonderes. Aber für mich war es trotzdem was Besonderes. Die haben mich einfach angenommen, als ich gekommen bin, warmherzig empfangen, wollten immer mit mir spielen. Und die haben mir eigentlich viel mehr zurückgegeben, als ich ihnen geben konnte. Ich sollte eigentlich mich um die Kinder kümmern. Aber so als Neuer hier in dem Land dann, haben die Kinder sich eigentlich eher noch um mich gekümmert und mir wirklich sehr viel Gutes getan. Und ich durfte sehr viel auch von denen lernen. Selbst im Geistlichen waren die teilweise so krass drauf. Die haben, wenn die gebetet haben, teilweise habe ich mir gedacht, wow, für die Dinge, die die beten, soll ich vielleicht auch mal beten. Ich soll vielleicht auch mal mir ein Beispiel an denen nehmen. Und darum soll es heute gehen. An welchen Eigenschaften von Kindern können wir uns ein Beispiel nehmen? Wo können wir an Kindern noch was lernen? Ich will den Predigttext noch mal kurz vorlesen und dann will ich 3 Punkte etwas mehr hervorheben, was uns der Text auch sagen will. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Die Geschichte spielt irgendwann in der Zeit, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Es wird nicht genau gesagt, wann und wo, irgendwo im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Wirklich Genaues sagt uns Lukas darüber nicht, aber darum geht es ihm eigentlich auch gar nicht. Daran, dass in der Geschichte nur ein Name genannt wird, nämlich Jesus, und dass es eigentlich nur 3 Verse sind und 2 davon die Worte von Jesus sind, merkt man schon sehr schnell, worum es eigentlich geht, nämlich um das, was Jesus zu sagen hat. Alles steht unter dem Motto, wie die Kinder. Ich werde immer für jeden Punkt, den ich habe, nochmal einen Textabschnitt vorlesen. Kinder erwarten etwas. Kinder haben große Erwartungen. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Sie brachten. Wer ist eigentlich sie, habe ich mir gedacht. Da steht einfach nur, sie brachten. Lukas verwendet für die Kinder im Griechischen das Wort Präphos, was so viel heißt wie Säugling, also Kleinkind, Säugling. Und in Palästina war es damals Sitte, dass Mütter ihre Kinder am 1. Geburtstag zu einem Rabbi brachten, damit er sie segnet. Und Lukas setzt es wahrscheinlich als bekannt voraus und erklärt deswegen nicht recht viel mehr dazu. An sich wäre es aber auch egal für die Aussage des Textes, wer die Kinder bringt. Wichtig ist an sich, dass sie gebracht werden und warum sie gebracht werden. Luther übersetzt, sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Hier geht es ums Anrühren. Die Neue Genfer Übersetzung zum Beispiel übersetzt, er sollte sie segnen. Entscheidend ist dieses sollte. Entscheidend ist, dass die Eltern Erwartungen hatten, dass Jesus irgendwas tut. Im Griechischen steht tatsächlich eigentlich nur anrühren, aber es ist nicht falsch zu sagen, zu segnen, weil genau das war die Erwartung der Eltern für ihre Kinder. Sie brachten die Kinder nicht zu Jesus, weil das ein netter Mann war, der ihnen mal schön durchs Haar streicht und sagt, ich hab dich lieb. Das tut auch gut und das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Aber die Eltern wussten mehr, sie hatten größere Erwartungen. 12 Kapitel vor der Geschichte heißt es nämlich, dass von Jesus Kraft ausging und dass jeder ihn berühren wollte. Er war der, der Kranke heilte, Blinde wieder sehen machte und Lahme wieder gehen ließ. Sie brachten ihre Kinder nicht, weil Jesus ein netter Mann war. Sie brachten ihre Kinder, weil Kraft von ihm ausging. Jesus hatte und hat die Macht, Leben zu verändern. Und diese Eltern wollten genau das für ihre Kinder. Segen für deren Leben. Im Judentum sind die Kinder der Stolz der Familie. Anders als die Römer damals war das wirklich das Ein und Alles der Familie. Wenn eine Familie viele Kinder hatte, dann war sie von Gott gesegnet. Und das war ihr größter Schatz. Und genau diesen Schatz bringen sie jetzt zu Jesus, in der Erwartung, dass er sie segnet. Ich habe mir die Frage gestellt, was habe ich für Erwartungen gegenüber Jesus? Wie groß denke ich von ihm? Sage ich nur, dass er Leben verändern kann? Oder glaube ich, dass er mein Leben verändern kann? Wie groß denke ich von ihm? Ich habe ein schönes Beispiel für Kinderglauben. Meine kleine Schwester, ich glaube, sie war so gegen 8 oder so, hat mal gebetet, dass sie ein Pferd bekommt. Und dann kam abends meine Mutter zu ihr ins Zimmer und stellte so fest, also sie wollte sie ins Bett bringen und stellte so fest, dass vor dem Bett lag sonst immer ein Teppich. Aber der Teppich war nicht mehr da. Und dann fragt sie meine Schwester, wo ist denn dein Teppich? Und dann sagt meine kleine Schwester mit ihren schönen Worten, naja, ich habe doch gebetet, dass ich ein Pferd bekomme. Und wenn das morgen vor meinem Bett steht, ich will nicht, dass das den Teppich voll scheißt. Ich habe mir gedacht, wow, das ist eine Erwartung, das ist eine Erwartungshaltung. Das ist nicht nur, ich bete jetzt dafür, sondern es ist mit tatsächlichen Vorbereitungen verbunden gewesen. Sie hat wirklich geglaubt, wenn morgen da das Pferd steht, dann stört der Teppich da. Dann muss der Teppich weg. Und das will ich mir zum Vorbild nehmen. Und ich glaube, ich bin da noch lange nicht so weit, wie sie da damals war. Ich zum Beispiel ertappe mich immer wieder, ich habe vorhin schon erwähnt, ich habe vom Kampfsport auch Rückenprobleme bekommen. Und ich habe schon so oft dafür gebetet, dass meine Rückenschmerzen weggehen. Und kurz danach saß ich dann wieder am Laptop und habe nach irgendwelchen Ärzten gesucht und nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie ich vielleicht meine Rückenschmerzen loskriegen kann. Ich habe genau das Gegenteil gemacht von dem, was meine Schwester gemacht hat. Ich bin wieder dahin, wo ich gedacht habe, ich kann mir vielleicht selber helfen. Und sie hat einfach den Teppich weggeräumt. Richtig schön. Wie geht's euch damit? Habt ihr Erwartungen an Jesus? Glaubt ihr, dass er Leben verändern kann? Und wenn ihr es glaubt, glaubt ihr auch, dass er euer Leben verändern kann? Dass er dein Leben verändern kann? Und wenn du das glaubst, räumst du dann auch deinen Teppich vorm Bett weg? Ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dass wir das richtige Bild von Gott haben. Wie können wir Großes von ihm erwarten, wenn wir vielleicht klein von ihm denken? Ich glaube, ich denke manchmal einfach zu klein von Gott. Ich habe zum Beispiel in Uganda auch sehr viel Zeit gehabt zum Bibellesen, weil ich war die ganze Zeit auf Missionsreise unterwegs und hatte nur meine Bibel dabei zum Lesen. Das war richtig gut für mich, weil ich durch das Bibellesen auch ein ganz anderes Bild wieder bekommen habe. Selbst mein Gebetsleben hat sich verändert. Wenn ich lese, wie zum Beispiel König David gebetet hat, dann beeinflusst es auch mein Denken von Gott, weil ich ihn dadurch mehr kennenlerne. Durch Bibellesen können wir unser Bild von Gott korrigieren. durch Bibellesen merken wir, wie groß Gott eigentlich ist und dass wir wirklich Großes von ihm erwarten können. Wenn ich nicht weiß, wie groß Gott ist, wenn ich ihn nicht kenne, dann kann ich auch nichts von ihm erwarten. Dann kann ich nicht Großes von ihm erwarten. Mein Papa hat mal zu mir gesagt, Michi, ich kann dir sagen, dass Wasser nass ist. Aber wenn du wissen willst, was ich damit meine, dann musst du reinspringen. Und dieser Satz kommt immer wieder bei mir hoch. Und deswegen, ich glaube, dass um Dinge wirklich zu begreifen und um Dinge wirklich zu lernen, müssen wir sie ausprobieren. Ich lerne am besten durch Ausprobieren. Jetzt ist natürlich die Frage, Erwartungen haben, ausprobieren. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Ich kann doch nicht Erwartungen haben, ausprobieren. Aber ich nehme es mir vor und ich bete dafür. Wenn ich bete, dann will ich erwarten, dass Gott handelt. Und ich kann ihn auch darum bitten, dass er mir diese Erwartungshaltung schenkt. Aber ich muss auch was wagen. Ich muss mich auch darauf einlassen. Ich muss Dinge wagen, bei denen ich wirklich von Gott abhängig bin, auf ihn angewiesen bin. Wenn ich große Erwartungen habe, kann es sein, dass sie nicht erfüllt werden. Und manchmal, mir geht's so, ich bin einfach manchmal im Leben schon enttäuscht geworden. Es geht wahrscheinlich jedem so. Wir erleben alle Enttäuschungen. Und dadurch haben wir vielleicht auch Angst davor, Dinge zu erwarten. Aber es ist nicht gut, wenn wir Angst haben. Es ist besser, Großes von Gott zu erwarten. Meine Schwester hat übrigens kein Pferd bekommen, aber sie glaubt trotzdem noch an Gott. Es war nicht wirklich ein Problem für sie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und so will ich einfach vor Gott kommen und große Erwartungen an ihn haben. Und ich will mir nicht überall eine Sicherheitstür einbauen. Und ich will in kleinen Schritten mein Vertrauen gegenüber ihm aufbauen. Ich will mehr von ihm erwarten in allem, was ich tue. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit erlebt, in Thabor, wo ich studiere, sind immer wieder auch mal Menschen krank, haben eine Erkältung oder sonst was und wir laufen so einander vorbei, ja, ich bin krank, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ja, ich habe da einen guten Tee für dich und gute Besserung, tschüss. Und ich denke mir, wo drückt sich da meine Erwartung gegenüber Gott aus? Ich gebe dir jetzt einen Tee, gute Besserung, tschüss. Und ich habe mir gedacht, wenn sich meine Erwartung in meinem Leben widerspiegelt, dann kann ich doch mal sagen, hey, ich bete jetzt mal für dich. Und ich erwarte, dass Gott was tut. Vielleicht tut Gott auch was ganz anderes. Vielleicht geht der Schnupfen nicht weg. Aber ich habe zum Beispiel auch schon oft erlebt, dass ich dann für Menschen gebetet habe. Letztens hatte ich so eine Situation, da habe ich für jemanden gebetet. Und eigentlich ging es um einen Zahn oder so. Aber wir haben dann plötzlich noch für ganz andere Sachen gebetet und es war richtig gut für die Person, weil ich mir gedacht habe, hey, der Zahn war jetzt nur der Auslöser, aber da ist noch viel mehr. Also wir dürfen Großes erwarten von Gott und ich möchte uns heute dazu ermutigen, dass wir das tun. Ein Vorteil dabei ist auch, dass wir uns weniger sorgen müssen, weil wir ja Großes von Gott erwarten. Wir erwarten, dass er uns versorgt, also müssen wir uns weniger sorgen. Und die Chance, dass wir Wunder, Großartiges mit ihm erleben, ist auch größer, wenn wir es erwarten. Wenn wir es erwarten und Gott auch um große Dinge bitten. Weil wenn ich ihn nicht frage, klar kann Gott mich beschenken. Aber wenn ich ihn frage und er tut's dann weiß ich tatsächlich, oh, Gott hat mich beschenkt und ich habe Großes mit ihm erlebt und das wird auch meinen Glauben stärken. Deswegen lasst uns wie diese Mütter unser Wertvollstes zu Jesus bringen. Und lasst uns wie die Kinder erwarten, dass er es segnet. Lasst uns erleben, wie Kraft von ihm ausgeht. Kinder sind abhängig. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Die Jünger. Es müssen hier nicht unbedingt die 12 gemeint sein. In der Bibel wird öfters mal von Jüngern geredet, auch zum Beispiel als Jesus die 72 Jünger ausschickt, um zu predigen und Kranke zu heilen. Also es muss nicht unbedingt heißen, dass das jetzt gerade die 12 Jünger waren oder vielleicht nur Petrus und Johannes oder wie auch immer. Es geht auch nicht darum zu sagen, welcher Jünger jetzt was falsch gemacht hat, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, Lukas sagt uns, es war falsch, die Kinder wegzuschicken. Aber was haben die Jünger gegen die Kinder? Wir hatten das ja gerade schon hier ein bisschen in der Diskussion mit den Kindern. Die könnten ja vielleicht stören. Und damals war es so, dass ein junger Jude erst mit 13 Jahren wirklich verantwortlich war für seine Beziehung zu Gott. Vorher war das mehr von den Eltern abhängig. So ein Kind kann ja auch gar nichts verstehen, haben die Jünger vielleicht gedacht. Die verstehen doch gar nicht, was Jesus sagen kann. Gerade diese Säuglinge, wie sollen diese Säuglinge verstehen, was Jesus sagt? Die konnten nicht mal alleine kommen. Die mussten gebracht werden. Und es war ja auch nicht so, dass Jesus immer nur rumgesessen war und nichts zu tun hat. Meistens war er von Menschen umringt, die irgendwas von ihm wollten. Alle wollten ihn berühren. Alle wollten von ihm hören. Vielleicht war er gerade in einer wilden Diskussion mit Pharisäern und die Jünger haben sich gedacht, die Kinder stören jetzt nur. Aber da, Jesus ruft, lass sie zu mir kommen. Und er setzt noch einen drauf, er sagt, denn solchen gehört das Reich Gottes. Er ruft sie nicht nur zu sich, sondern sagt seinen Jüngern jetzt auch noch, dass diesen Kindern das Reich Gottes gehört. Naja, nicht ganz. Er sagt, solchen gehört das Reich Gottes. Er macht also einen Vergleich. Typisch an einem Vergleich ist ja, dass nicht alle Eigenschaften zutreffen müssen. Er sagt nicht, dass jetzt nur noch Kinder im Himmel sein werden. Nur noch Kinder können ins Reich Gottes. Nein, das sagt er nicht. Wenn ein Mann seiner Frau sagt, du bist mein Sonnenschein, dann sagt er auch vielleicht, ja, du bist schön, du wächst in mir warme Gefühle. Aber er sagt wahrscheinlich nicht, dass sie riesengroß, kugelrund und gelb im Gesicht ist. Und mit diesem Vergleich will Jesus nicht sagen, ihr müsst genau so sein wie ein Kind und nur Kinder kommen in den Himmel. Nein, was er damit meint, ist, dass spezielle Eigenschaften von Kindern gebraucht werden, dass wir uns an bestimmten Eigenschaften ein Beispiel nehmen können. Und wenn man diese Geschichte im Lukas-Evangelium liest, dann sieht man gegenüber zum Beispiel Markus und Matthäus, die auch davon berichten, dass Lukas besonders die Hilflosigkeit der Kinder betont. Er benutzt als einziger dieses Wort Präfos, was Säugling bedeutet. Bei den anderen, Markus und Matthäus, die reden von Kindern. Also das könnten dann auch 7-Jährige, 8-Jährige oder so sein, die auch selber kommen können. Aber hier geht es um Säuglinge, die wirklich vollkommen abhängig sind, die hergetragen werden müssen, die nicht einfach von selbst zu Jesus kommen können. Und Jesus hat sich ja eigentlich immer eher den Schwachen zugewendet. Die Leute, die selber auf sich stolz waren, die hatten da eher ein Problem. Stellt euch die Beziehung vor zwischen Kind und Mutter. So ein kleines Kind kann ja nichts selber. Es kann sich nicht selber versorgen, es kann sich nicht selber anziehen, es kann nicht mal alleine aufs Klo gehen, schreien kann's. Und das macht's dann auch. Aber dem Kind bleibt auch nichts anderes übrig, als zu schreien und darauf zu vertrauen, dass Mama oder Papa irgendwann kommt und ihm hilft. Und indem das Kind schreit, zeigt es auch die Abhängigkeit zu den Eltern. Stellt euch mal vor, so ein Kind würde denken oder nicht zugeben wollen, dass es Hunger hat. Es würde nicht schreien. Völlig hirnrissig eigentlich. Aber mal angenommen, das Kind würde sagen, nee, ich will jetzt nicht zugeben, dass ich von Mama abhängig bin. Dann schreit es nicht. Wahrscheinlich würde Mama irgendwann kommen und es trotzdem füttern, weil es ja weiß, mein Kind braucht irgendwann was zu essen. Aber wie komisch wäre es, wenn das Kind dann denken würde, nein, Mama, ich kann mich selber versorgen, ich trinke nicht von deiner Brust. Sag mir lieber, wie ich mir einen Pudding koche, dann mache ich das. So ein kleiner Säugling, völlig absurd, ist jetzt auch, klingt wie an den Haaren herbeigezogen, ist es vielleicht auch. Aber im Prinzip ist das die Haltung, die ich manchmal gegenüber Gott habe. So. Ich will meine Abhängigkeit nicht zugeben. Es ist schwer zuzugeben, dass wir abhängig sind von Gott. Aber Jesus sagt auch zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig unterstützen sollen. Wie sollen wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir nicht zugeben, dass wir abhängig sind, dass wir Hilfe brauchen? Wie sollen wir von Gott Hilfe empfangen, wenn wir nicht zugeben, dass wir sie brauchen, wenn wir sie nicht annehmen können? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir auch mit unseren Schwächen zu Jesus kommen. Dass wir uns daran erinnern, wie wir es früher gemacht haben, als wir kleine Kinder waren. Und gesagt haben, Mama, ich kann das nicht, hilf mir mal bitte, Papa, reparier mal das. Ich möchte uns ermutigen, dass wir zu Jesus kommen mit all unseren Schwächen und mit jeder Kleinigkeit, die in unserem Leben nicht stimmt. Dass wir zu ihm kommen wie ein Vater, der einfach sagt, hier, nimm, ich helfe dir, ist alles geschenkt. Deshalb lasst uns nicht nur unser Bestes zu Jesus bringen, sondern auch unsere Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und das mit der großen Erwartung, dass Jesus sie wirklich segnet und was Neues aus uns macht. Kinder nehmen gerne an. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wahrlich, ich sage euch, mit dieser Aussage macht Jesus jetzt nochmal klar, hey, aufgepasst, jetzt wird's nochmal wichtig. Jetzt geht's um was. Wer ins Reich Gottes gelangen will, muss es annehmen wie ein Kind. Was heißt eigentlich Reich Gottes? Früher habe ich immer gedacht, das ist der Himmel, wo wir irgendwann mal hinkommen, wo ich dann vielleicht meinen Opa mal wieder treffe. Aber Reich Gottes ist noch viel mehr. Reich Gottes ist überall da, wo Gottes Herrschaft begonnen hat. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 11, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Jesus hat die bösen Geister ausgetrieben. Da, wo Jesus regiert, da ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon längst da. Überall da, wo Jesus in Menschenherzen einzieht und da regiert, da bricht das Reich Gottes an. Das Reich Gottes anzunehmen bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als Jesus anzunehmen. Aber wie nimmt jetzt so ein Kind etwas an? Kinder sind geübt darin, sich versorgen zu lassen. Sie kennen es ja gar nicht anders. Außerdem wissen sie auch noch nicht, dass es unanständig ist, zu sagen, was man will, nach Dingen zu fragen. Das wird ihnen erst beigebracht. Wenn sie dann mit Mama einkaufen sind und immer sagen, Mama, kaufst du mir das, kaufst du mir das? Das ist auch schön. Und dann irgendwann wird sie erfahren, nee, du kannst nicht immer nur alles kriegen, was du willst. Du kannst nicht nach allem fragen, was du willst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Jesus heute hier stehen würde und sagen würde, wer will das Reich Gottes empfangen? Dann würde ich mir erstmal denken, okay, was muss ich dafür tun? Was kostet es? Das ist das, was ich gelernt habe. Ich glaube, wir Erwachsenen haben gelernt, dass alles im Leben irgendwas kostet, dass man nichts umsonst kriegt. Das ist jetzt etwas übertrieben. Es gibt natürlich auch Menschen, die einem gerne was schenken und man kriegt auch mal was umsonst. Aber meistens ist es doch so, dass man irgendwo eine Gegenleistung bringen muss. Ich habe ein Buch gelesen von C.S. Lewis. Da geht es um Liebe. Und er sagt, dass die göttliche Liebe auch das liebt, was von sich aus nicht liebenswert ist. Die göttliche Liebe liebt auch das, was von sich aus nicht liebenswert ist. Und das ist die Liebe, die wir brauchen, weil jeder von uns ist nicht immer liebenswert. Ich kenne ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich mit Sicherheit nicht liebenswert war. Und es gibt auch genug immer noch, wo ich nicht liebenswert bin. Ich werde wahrscheinlich heute auch einen Moment haben, wo ich einfach nicht liebenswert bin. Und deswegen brauche ich diese göttliche Liebe, die mich auch dann liebt, wenn ich nicht liebenswert bin. Aber das ist nicht die Liebe, die wir uns wünschen. Es ist die Liebe, die wir brauchen. Aber zuerst mal wünschen wir uns eigentlich eine andere Liebe. Wir wünschen uns, oder ich spreche mal lieber von mir. Ich wünsche mir oft einfach dafür geliebt zu werden, was ich kann, wer ich bin, wie toll ich irgendwie bin, was ich gerade wieder Tolles geschafft habe für meine Leistung. Das ist die Liebe, die ich mir wünsche, aber das ist nicht die Liebe, die ich brauche. Weil wenn ich nur geliebt werde, wenn ich was toll kann, dann wäre ich irgendwann verzweifelt daran. Wenn zum Beispiel ein Mann krank wird und von seiner Frau gepflegt wird, dann ist es gar nicht so einfach wahrscheinlich für den Mann auch diese Pflege anzunehmen. Es könnte natürlich auch andersrum sein, dass der Mann die Frau pflegt. Und es ist eine große Leistung von dem Pfleger. Aber derjenige, der diese Liebe empfängt, es ist gar nicht so einfach, seine Abhängigkeit dazu zu geben und es anzunehmen. Diese Liebe, die ihm entgegengebracht wird, obwohl er nichts dafür leisten kann. Sowas braucht Gottes Gnade, dass man überhaupt diese Liebe annehmen kann. Und genauso ist es, wenn Jesus sagt, dass wir das Reich Gottes annehmen sollen wie Kinder. Kinder nehmen es einfach an. Sie gehen nicht davon aus, dass sie irgendwas zurückgeben müssen. Sie können es ja gar nicht. Und geht es ums Reich Gottes, dann können wir das auch nicht. Ich versuche es trotzdem oft. Kennt ihr das auch? Manchmal, wenn ich denke, Gott liebt mich, dann denke ich im nächsten Satz schon, Gott liebt mich für irgendetwas. Gott liebt mich, weil ich gerade irgendwas getan habe. Aber Gott liebt mich nicht, weil ich Bibel lese. Gott liebt mich nicht, weil ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Gott liebt mich auch nicht, weil ich heute predige. Gott liebt mich auch nicht, weil ich der alten Dame von nebenan beim Einkauf helfe. Und er liebt mich auch nicht, weil ich meinen Zehnten gebe. Gott liebt mich, weil ich sein Geschöpf bin. Gott liebt mich, weil er mich gemacht hat, so wie er mich haben wollte. Er liebt mich, weil ich sein Kind bin. Und Gott liebt mich vor allem, obwohl ich nicht liebenswert bin. Ich frage mich, ob ich diese Liebe wirklich als Geschenk annehme oder ob ich immer noch darum kämpfe, diese Liebe zu bekommen, die ich eigentlich schon lang geschenkt bekommen habe. Könnt ihr die Liebe Gottes einfach als Geschenk annehmen? Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass man nicht mehr Bibel lesen soll. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass es wichtig ist. Ich sage nicht, dass man nicht in den Gottesdienst gehen braucht. Aber was ich hinterfrage, ist die Motivation. Gehe ich in den Gottesdienst, damit Gott mich liebt? Oder gehe ich in den Gottesdienst, weil Gott mich liebt? Lese ich meine Bibel, damit Gott mich liebt? Oder lese ich sie, weil Gott mich liebt? Und weil ich mehr über ihn erfahren will? Helfe ich der alten Dame über die Straße, damit ich ein gutes Werk vorzuweisen habe, für das Gott mich lieben kann? Oder helfe ich ihr, weil Gott mir zuerst geholfen hat, weil Gott mich zuerst geliebt hat? Gott liebt uns nicht, weil wir heute hier im Gottesdienst zusammen sind. Er liebt uns sowieso. Gottesdienst, Gebet und all die Sachen sind nur Dinge, wo wir unsere Liebe gegenüber ihm ausdrücken können. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen, mit nichts auf der Welt. Er hat uns schon geliebt. Wir können seine Liebe nur annehmen und ihm unsere Liebe zurückgeben. Und dabei ist es dann so wie bei einem Kind, das seiner Mama ein Geburtstagsgeschenk kauft, von dem Taschengeld, das es vorher von der Mama bekommen hat. Es kann seiner Mama nur das geben, was es bekommen hat. Und alles, was wir Gott geben können, haben wir von ihm bekommen. Wenn wir gleich im Anschluss Lieder singen, dann nicht damit Gott uns liebt, sondern weil er uns liebt. Und er freut sich darüber, dass wir ihn anbeten. Aber geliebt hat er uns schon zuvor. Ich will uns dazu ermutigen, damit aufzuhören, um Gottes Liebe zu buhlen und ihm stattdessen dafür zu danken, dass er uns liebt, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Ich bete, dass Gott uns ganz neu bewusst macht, dass er uns liebt und dass er uns fähig macht, aus diesem Bewusstsein seiner Liebe zu handeln. Lasst uns dankend annehmen und freudig zurückgeben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir lieben. Ich möchte, bevor ich zum Abschluss bete, noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Ich sprach darüber, dass Kinder Erwartungen haben, dass sie sich ihrer Abhängigkeit bewusst sind und dass sie gerne annehmen. Lasst uns zu Gott kommen in der Gewissheit unserer Abhängigkeit und Unzulänglichkeit. Aber mit der großen Erwartung, dass er unser Leben verändern kann. Und lasst uns das, was er für uns hat, nämlich seine Liebe, dankend annehmen. Außerdem möchte ich euch ermutigen, dass ihr immer, wenn ihr eure Kinder hier seht, sie anschaut und euch mal überlegt, was an ihnen Besonderes ist, wie wertvoll sie sind und wie sie sich verhalten. Lasst euch von den Kindern inspirieren, in ihrer Lebendigkeit, in ihrer Freude, in dem, wie sie sind, wie sie glauben, wie sie reden. Schaut euch was von ihnen ab. Wir können so viel lernen von den Kindern. Die Kinder in Uganda haben mir so viel beigebracht. Nur dadurch, dass sie gelebt haben, wie sie gelebt haben. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst und dass du uns liebst, egal wie wir gerade sind und egal wie unliebenswert wir vielleicht auch gerade sind. Ich danke dir, dass du diese unendliche Liebe für uns hast und dass du uns verändern kannst. Ich danke dir, dass du die Macht hast, unser Leben zu verändern. Und ich bitte dich, Vater, dass du in unseren Herzen deine Liebe ausgießt und dass du uns ja auch große Erwartungen an dich schenkst. Dass du uns nicht klein denken lässt von dir, sondern dass du uns deine Größe zeigst, dass wir verstehen dürfen, wie groß du bist und dass wir deine Liebe annehmen können. Ich danke dir so sehr, dass wir deine Kinder heißen dürfen und dass du unser Vater bist, dass wir zu dir kommen dürfen wie ein Kind. Ich möchte dich loben und preisen, Vater, dass du heute mitten unter uns bist und dass du in unserem Leben wirkst und Wunder tust. Vater, wir lieben dich und wir beten dich an. In Jesu Namen, Amen.